Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Bernhard Peters. Hallo, Herr Peters.
Hallo, ich freue mich auf den zweiten Teil. Hallo.
Der Schwerpunkt des ersten Teils war das 2 gegen 1, worüber Sie ein Buch geschrieben haben. Über den Kinderfußball haben Sie sinngemäß gesagt, eigentlich sollte es nicht um Abstiege gehen und um Aufstiege, weil der Druck für die Kinder viel zu groß sei. Wenn wir das transferieren in den Herrenfußball, in den Erwachsenen und auch in den Profifußball, wie kann man bei den Profis den Druck rausnehmen?
Ja, das sind zwei Welten. Ich finde es enorm wichtig, dass es im Kinder- und Jugendbereich eine absolute Orientierung auf den Ausbildungsbereich im Training gibt, dass das der Schwerpunkt ist, zu trainieren, spaßorientiert zu trainieren, aber auch zielgerichtet zu trainieren in den Anforderungen des Fußballs, aber nicht so einen negativen Stress aufzubauen. Wenn das und das und das nicht funktioniert, dann bist du hier nicht zu gebrauchen. Das ist, denke ich, für Kinder kontraproduktiv, sondern es muss eine Freude und eine Lockerheit herrschen, damit auch sich Kreativität, heißt Entscheidungsfreude, entwickeln kann. Wir brauchen Entscheider, die eben in der Lage sind, entsprechend der Spielsituation die richtig wahrzunehmen. Wenn ich aber Stress habe, dann engt das die Wahrnehmung logischerweise immer ein und da kann kein Lernen für Jugendliche stattfinden. Ich bin nicht gegen Druck, aber ich will, dass es keinen, also ich will, dass es keinen negativen Druck gibt, unbedingt mit Abstiegsszenarien, sondern eher, dass es positiven Entscheidungsdruck gibt Richtung wir wollen was gewinnen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Trotzdem müssen auch 16-, 17-Jährige lernen, um Ergebnisse zu spielen. Ich will da nicht falsch verstanden werden. Aber vorher ist die Ausbildungsorientierung, die Schwerpunkte in dem richtigen Training, in dem spielerischen Training für mich enorm wichtig. Wenn man das vernünftig gut vorbereitet hat, dann gehört zu einem Talent eben auch eine mentale Stärke, dass ich, wenn Spiele auf der Kante stehen, in der 80. Minute 2-2 stehen, dass ich dann in der Lage bin, eben die richtigen Entscheidungen und Wahrnehmungsprozesse immer noch richtig zu treffen. Und das muss ich natürlich in den nächsten Stufen von Leistungstraining in den Übergangsbereich, wenn ich so langsam in den Profibereich reinwachsen will, dann muss ich diese Druckszenarien von Entscheidungstraining auch im Training spüren. Das heißt, diejenigen, die das sehr erfolgreich machen, die werden belohnt. Und das sind für mich wichtige Szenarien, das zu trainieren. Und dann kommen am Ende des Tages im Spitzenbereich sehr viel mentale Techniken dazu, heißt eben in dem Moment immer in der absoluten Aufgabenorientierung und in der Wahrnehmung der Situation zu sein und nicht in negativen Stresskonsequenzen. Wenn ich da immer wieder rausfliege aus dem Hier und Jetzt, dann kann ich meine Leistung nicht abrufen und dann steige ich am Ende des Tages ab. Also auch dieser Baustein der mentalen Entwicklung muss systematisch geschult werden. Und dazu gibt es ja auch hervorragende Sportpsychologen, die in der Verbindung mit sehr guten Training nah am Spiel, in den Situationen des Spiels müssen die Stresssituationen im Training simuliert werden. Dann bin ich in der Lage, diese Stresssituation eindringen in den Strafraum. Und dann habe ich trotzdem meinetwegen noch die Ressourcen frei, um zu beobachten, wie steht der Torwart. Diese Dinge muss ich total spielnah trainieren und die muss ich auch da muss ich die Spieler mehr unter Stress setzen als im Spiel. Dann können sie damit auch besser im Spiel umgehen.
Bin ich also mental stärker und stressresistenter, wenn ich neben dem Fußball als Fußballprofis, wir sprechen jetzt nur über die Fußballelite, vielleicht auch noch andere Reize bekomme, nebenher ein Studium mache oder halbtags noch eine Lehre oder eine Ausbildung mache?
Ja, das ist die eine Sache. Da bin ich natürlich auch absolut dabei, dass das sinnvoll ist, sich mit anderen Identitäten zu beschäftigen, andere Reize an sich ranzulassen und andere Aufgaben auch als wichtig zu erachten. Aber ich finde es enorm wichtig, dass die Stresskomponente in dem Training von U19, U21 und so weiter bewusst hoch angesetzt wird, da diese Zielaufgaben meinetwegen im Spiel durchs Zentrum, im Flügelspiel, immer wieder mit Zusatzaufgaben zu erfüllen, weil je größer die Stresssituation im Training, je besser kann ich den Stress im Spiel aushalten und habe die Ressourcen frei für freie Entscheidungen. Mein Mannschaftskapitän der Hockey-Nationalmannschaft, der hat dann mal zu mir gesagt, wenn man mal bei dir eine Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft mitgemacht hat, dann ist die Weltmeisterschaft wie Urlaub. Das sagt genau das, was ich meine. Ich habe sehr, sehr viel hart trainieren lassen in stresshaften Entscheidungsprozessen, im Spiel sehr nah, also im Training sehr nah an den Spielsituationen. Auch ich spreche dann von Übertraining, sodass die Spieler im Spiel eigentlich diese Situation viel ruhiger angehen können, weil sie kennen. Und deswegen, ich glaube, dass es eben diese Stresssituation des Spiels zu wenig trainiert werden. Es wird im technischen Bereich was trainiert und es wird dann in der Komplexität einfach das Abschlussspiel gemacht. Aber die Treppen dazwischen, wo es eben diese ständige Wahrnehmung und Entscheidungsprozesse auch unter Stress geben muss, diese Treppen, die Stufen, die fehlen. Und die haben wir ja mal systematisiert in der Trainingstreppe, die ich dargestellt habe.
Und weil wir gefühlt auch mehr Zeit investieren, um gegen den Ball zu arbeiten und defensiv stabiler zu stehen, als offensive Lösungen zu finden. Ja,
das ist eine wichtige Basis. Und da sind die Trainer natürlich sehr gut geschult. Da sind sie sicherer. Und das ist ja auch sehr effizient, wenn ich in der gegnerischen Hälfte schnell den Ball erobere und abschließe. Aber es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich aber mal 1-0 hinliege oder 2-0 hinliege, dann will der Gegner mich mit meinen eigenen Waffen schlagen und stellt sich sehr organisiert und strukturiert auf. Also muss ich da Lösungen in der Breite und der Tiefe, Lösungen finden. Wie komme ich hinter die Viererkette? Wie komme ich hinter die Fünferkette? Wie komme ich in die Räume rein, um hinter die Abwehr zu kommen, um von da sehr gut alle Positionen im Strafraum zum Beispiel zu besetzen. Und diese Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse in den entsprechenden Räumen, die müssen trainieren.
Also, verstehe ich Sie richtig, wir müssen besser trainieren, auch gerade im Nachwuchsbereich, der dann mal später die Fußballelite dann bilden soll. Weil ja eigentlich immer noch zu wenig Spieler aus den NLZs es dann hoch zu den Profis schaffen in Deutschland, richtig?
Ja, man muss immer selbstkritisch sein und sagen, wir müssen jeden Tag dazulernen. Das gilt für mich wie für jeden anderen Trainer. Ich war nicht deswegen ein guter Trainer, weil ich eine Weltmeisterschaft gewonnen hatte, sondern weil ich dann nach 2-3 Wochen wieder mich kritisch hinterfragt habe, was kannst du besser machen? Und das ist, finde ich, enorm wichtig, dass wir da noch insgesamt im Jugendbereich die nächsten Schritte machen und noch spielmäher trainieren, immer wieder in Zielrichtung und in der Dynamik Richtung des gegnerischen Tores. Da gehört immer die Umschaltbewegung mit dem Spiel gegen den Ball automatisch in der Komplexität dazu. Aber es muss da analytischer in den entsprechenden Räumen methodische Kompetenz erarbeitet werden bei den Trainern. Und das ist, was mich sehr bewegt und was mich motiviert, da die Trainer, ja, die ein bisschen weiter zu bringen da in dieser Richtung.
Ihre persönliche Entwicklung als Trainer fand ich schon sehr spannend. Deshalb habe ich mir mal einen Punkt rausgepickt, den ich besonders interessant finde. Sie sind erstmals mit einer deutschen Feldhockeymannschaft Weltmeister geworden. 2002 haben Sie den WM-Titel geholt, 2003 den EM-Titel, 2004 dann nur in Anführungsstrichen Olympia-Bronze. Danach haben Sie sich neu erfunden und dann 2006 den Titel wiedergeholt, also den Weltmeisterschaftstitel. Genau in dieser Phase der Enttäuschung über nur Olympia-Bronze bis hin zu 2006 und dieses Neuerfinden, das schaffen viele Trainer ja nicht. Was ganz konkret haben Sie gemacht, um sich selbst als Trainer neu zu erfinden?
Ja, sehr spannend. Also ich war nicht enttäuscht von den Olympischen Spielen. Wir haben mit ganz viel Leidenschaft, mit ganz viel Feuer das Optimum rausgeholt. Wir sind Dritter geworden, weil wir auch nicht mehr verdient hatten. Ich glaube, wenn ich selbstkritisch bin, habe ich vor den Olympischen Spielen das Rad etwas überdreht. Ich hatte in der Periodisierung, in der Belastungssteuerung, ich glaube, 2, 3 Vorbereitungsspiele zu viel gemacht, sodass sich mein Team innerhalb eines Turniers nicht mehr steigern konnte, was sie also psychisch wie körperlich einfach noch einen Pfund mehr draufsetzen konnte im Halbfinale, wie wir das bei vielen Turnieren konnten. Das konnten wir in Athen 2004 nicht und deswegen mit ein bisschen Pech, aber zu Recht, glaube ich, Dritter geworden. Es war dann trotzdem ein toller Erfolg. Aber zu Ihrer Frage, ich glaube, dass es total wichtig ist, sich da ständig dann zu hinterfragen. Wichtig ist, dass sich die Personalkonstellation in diesen 4 Jahren zwischen 2002 und 2006 ständig verändert hat, dass man neue Hierarchien mit einem großen Kader immer wieder aufgestellt, dass man sich aber auch selber inhaltlich ständig weiterentwickelt, dass man seinen Staff etwas verändert. Wir haben dann mit einem anderen Sportpsychologen zusammengearbeitet, mit weiteren Athletiktrainern, mit anderen Medizinern. Ja, ich habe meine Art zu arbeiten noch mehr verändert, indem ich die Führungsspieler noch mehr in dem Prozess beteiligt habe, mitzudenken. Das war total wichtig. Und die jungen Spieler nach 2004, die dann so in den Kader reindrangen aus dem Perspektivteam, die haben mir einfach nochmal richtig Motivation gegeben, alles reinzuschmeißen, um wieder einen neuen Titel 2006 zu gewinnen. Und wir haben dann auch nie davon gesprochen, dass wir irgendwas verteidigen wollen, sondern wir wollen immer einen neuen Titel gewinnen. Das ist ja psychologisch was total Unterschiedliches. Und das schafft man nur, wenn man auch bereit ist, sich im Erfolg, im Misserfolg verändert man sich sowieso, aber wir hatten fast immer Erfolg. Du musst dich aber trotzdem im Erfolg auch immer weiterentwickeln in den verschiedensten Bereichen.
Wenn Sie sagen, dass Sie Ihre Führungsspieler am Prozess beteiligt haben, was bedeutet das konkret? Wie haben Sie die Spieler eingebunden?
Ja, das bedeutet konkret, dass man klug ist, die Spieler, die Führungsmotive in sich haben, und man muss einfach von einem 25er Kader 5, 6, 7 in eine Führungsgruppe, ein Spielerrat, egal wie man es nennt, immer wieder hören. Alle 2 Wochen habe ich sie zum Gespräch gebeten, was machen wir hier richtig, wo können wir noch zulegen, wie kriegen wir den und den Spieler noch mehr mitten in die Gruppe rein. Wie kannst du dazu beitragen? Wie kann ich als Trainer, ich habe die Jungs gefragt, wie kann ich als Trainer noch meinen Beitrag verbessern? Was kann ich besser machen? Und sie haben mir kritisch auch sehr viele Sachen gesagt, wo ich ja ganz schön dran rumbeißen musste, aber wo ich dann nach einmal schlafen gedacht habe, ja, scheiße, die Jungs haben verdammt recht. Und ich habe mir vieles von ihnen zu eigen gemacht, die mich versucht haben, hart, aber konstruktiv zu kritisieren und in die richtige Richtung zu bringen. Und so habe ich sie auch ständig aufgefordert, in dem Trainingsprozess aktiv, in den kleinen Trainingsspielen, in den Situationen, wenn es in harten Trainingslagern richtig scheiße war, vom Kopf und von den Beinen her müde waren, dass sie dann immer wieder ja aktiv Verantwortung übernehmen. Wenn ich sie beteilige, sind sie sehr viel eher auch verantwortlich für das Ergebnis. Das ist ein Grundsatz von Führung. Und Ich habe zunehmend gelernt, sie an dem ganzen Prozess in allen Facetten zu beteiligen.
Alle Facetten bedeutet auch per WhatsApp Nachrichten, Sprachnachrichten, Video verschickt? Oder was haben Sie da konkret gemacht? Sowas in die Richtung habe ich nämlich gelesen. Das hat mich interessiert, da wollte ich mal nachfragen.
Ja, alles, alles. Diese Gruppe der Führungsspieler war offen. Das war eine Drehtür. Da habe ich auch immer mal wieder, sag mal, schwierige Charaktere reingeholt, um sie unbedingt auch in die Verantwortung zu bringen. Hat mal besser geklappt, mal schlechter. Aber insgesamt war es wichtig, dass ich jedem gezeigt habe, du bist hier in unserem System total wichtig und du kannst hier den entscheidenden Big Point machen. Und das muss man auf der kommunikativen, emotionalen Verbindungsebene ständig hinkriegen. Das kriegt man nicht bei allen 25 Mann in einem Kader gleich gut hin. Das ist ganz klar, dass der eine Spieler eine andere Chemie zu dem Trainer hat als der zweite. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man zu jedem gerecht ist und dass man trotzdem nicht jeden gleich behandelt, sondern dass es schon klare Ideen gibt, wie man die Kommunikationsstruktur über Leute positiv beeinflusst in einer Mannschaft, die eben solche Führungsmotive in sich haben.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel, wo Sie vielleicht einen Spieler auch in der Freizeit kommunikativ ins Boot geholt haben?
Ja, da gibt es viele Beispiele. Das fängt damit an, dass ich dann mal schnell auch nach München geflogen bin und mich mit dem wichtigsten Spieler im Sturmbereich da total intensiv auseinandergesetzt habe. Mit dem nächsten, dem habe ich einen persönlichen Brief geschrieben, handschriftlich, den konnte wahrscheinlich nur 60% lesen. Und die anderen haben dreimal eine andere SMS gekriegt. Und so war das ein ständiger Prozess. Das Wichtigste bei einer Mannschaft, die man nicht ständig um sich hat, sind sowieso die Zwischenphasen zwischen den intensiven Lehrgangs. Weil da muss ich die Leidenschaft immer wieder rauskitzeln. Und ob eine Mannschaft Dienst nach Vorschrift macht oder richtig brennt, das hängt auch viel damit zusammen, wie ich das vorlebe und wie ich das in eine Mannschaft reinbringe und wie ich das ständig, diese Leidenschaft und die Emotion zeige.
Wenn Sie aus Ihrem 25-Mann-Kader einen Spielerrat gebildet haben, der so aus 6, 7 Spielern bestand, wenn wir das runterbrechen auf eine Fußballmannschaft in der Kreisliga, würden Sie dann also auch empfehlen, auch da sollte es einen Spielerrat dann vielleicht von 3, 4, 5 Spielern geben?
Ja, unbedingt. Du brauchst als Trainer, wenn du 25 Mann hast, brauchst du 6, 7, die total deine Ideen mit multiplizieren und in die Gruppe ständig weitertragen. Und das muss nicht ein institutionalisierter Spielerrat sein, sondern ich muss immer wieder auch diese Führungsgruppe, ja, auch mal, wie gesagt, an den einen oder anderen wechseln und wieder neue mal reinholen, sodass es ein dynamischer Prozess ist. Aber wichtig ist, dass das eben authentisch passiert, sowohl im Training als auch zwischen den Trainingsphasen, dass diese Spieler auch immer wieder das wirklich bewusst machen, die Ideen und die Zielsetzung der gesamten Mannschaft zu multiplizieren.
Sie haben auch als Berater für den DFB gearbeitet. Wenn wir über all das uns Gedanken machen, was wir gerade im Interview besprochen haben, dann muss sich ja eigentlich auch von Grund auf in der Trainerausbildung in Deutschland was ändern. Was wäre für Sie der wichtigste Anhaltspunkt?
Ja, ich glaube, da muss sich ständig viel ändern und ich habe große Zuversicht, dass das jetzt wirklich durch gute Ideen von Daniel Nitzkowski mit seinen Mitarbeitern umgesetzt wird. Da tut sich eine Menge. Die Ausbildung der Trainer verändert sich gerade massiv und es ist wichtig, dass man eben die Beziehungsebene zwischen dem Trainer und dem Spieler, das ist sowieso das Wichtigste, ist viel wichtiger als die fachliche Ebene. Da gab es ja schon andere Weltklasse-Spieler, die das kritisiert haben, dass die Trainer immer alles in den Spielsystemen hin und her denken können. Das sehe ich genauso. Und es geht viel mehr um die emotionale Verbindung und das Coaching und die Persönlichkeit des Einzelnen. Das kriege ich aber nur hin, wenn ich selber als Trainerpersönlichkeit auch eine Authentizität, eine Integrität und eine ja, eine klare Ausstrahlung, sowohl fachlich als emotional, eine klare Linie habe. Und da muss man, finde ich...
Ja, wie kann ich die lernen? Wie kann ich genau das kriegen, was Sie gerade gesagt haben?
Ja, da kann ich vieles selber mir dran verbessern an meiner Selbstkompetenz, an meiner Selbstreflexion. Ich werde oft gefragt, was ist denn das Wichtigste, was ein Trainer haben muss? Und dann sage ich neben anderen Dingen, das Wichtigste ist, dass er eine Selbstreflexion hat, dass er wahrnehmen kann, ob mein Gegenüber, mein Spieler, der mir gegenübersteht oder die Mannschaft, die mir gegenübersteht, das versteht und richtig aufnimmt und wahrnehmen kann, ob die Dinge, die Atmosphäre aufnehmen kann, ob die Atmosphäre so ist, dass der Spieler lernen will oder dass der Spieler eher mit seinem Schutzschild auf Gegenwehr steht oder auf eine Gegenhaltung. Das Wichtigste ist, dass ein Trainer in der Sprache des Gegenüber oder auch in der Körpersprache wahrnehmen kann, dass die Botschaft, die ich habe als Trainer, auch bei ihm ankommt und umgesetzt wird positiv. Und das meine ich mit emotionaler Beziehungsebene. Und daran kann man viel arbeiten, zum Beispiel, indem man sehr kritisch mit sich selber umgeht, so wie ich es gemacht habe, und immer das aufnehmen lässt. Also Mannschaftsbesprechungen aufnehmen lässt, Training aufnehmen lässt, Spielbesprechungen der Halbzeit von mir aufnehmen lasse. Durch dieses Videofeedback konnte ich selber lernen, ob ich noch einen Zugang zu den Spielern habe oder welche Spieler mir schon lange nicht mehr zugehört haben. Ja, das tut am Anfang weh, aber davon habe ich am meisten gelernt, von meinen Führungsspielern und von diesem Video-Coaching, was die Sportpsychologen wie Uli Kuhl oder Hans-Dieter Hermann, Lothar Linz mit mir gemacht haben, indem sie mich immer aufgenommen haben.
Aber ich komme doch kommunikativ gar nicht als noch so guter Trainer, auch nicht, an die Spieler ran, wenn ich der vierte Trainer bin, der während einer Saison eine Bundesligamannschaft übernimmt, wie geschehen jetzt in dieser Saison bei Schalke und in Mainz. Ja. Das ist ja katastrophal. Was bedeutet das für uns Trainer oder was sagt das über die Vereine oder die Bundesliga aus?
Ja, meine Frau Britta, die hat wirklich keine Ahnung von Fußball, darf man nicht so laut sagen, aber die sagt, was sollen die Spieler dann glauben? Jeder Trainer sagt denen doch was anderes. Wie willst du denn da irgendeine Idee etablieren kann, wenn jeder Trainer sagt, ich habe jetzt hier meine eigene Philosophie und ja, ich habe jetzt 2 Wochen Vorbereitung, dann frage ich mich, was haben die vorher gemacht, ne? Wenn jetzt jemand wie Christian so groß hat, ja, ich habe jetzt 2 Wochen Vorbereitung um meine Spielphilosophie. Ja, und die Spieler müssen ständig die Spielphilosophie von Trainern wechseln. Ja, aber es ist eher ein Missmanagement natürlich, in der, wie entsprechend Trainerkompetenzen in der Auswahl bewertet werden. Da wird eben nicht seriös genug genau hinterfragt. Dafür brauchen Clubs natürlich auch eine klare Identität und eine klare Spielphilosophie, für was ein Club eigentlich stehen will. Das haben ja die wenigsten.
Ja, das ist das Problem. Das sagt man immer so leicht. Der Club muss größer sein als die Mannschaft, als der Trainer, als jeder Einzelne, aber...
Da müssen alle Beteiligten, sowohl der Trainer als auch der den Trainer auswählt, genau wissen, wie so eine Spielidentität aussieht und nicht immer das Gleiche sagen, was ich auch montags und donnerstags im Kicker lesen kann.
Also was machen die Schalker und die Mainzer jetzt mit ihrem Verein?
Ja, das ist keine einfache Situation, aber wir werden schon die richtigen Entscheidungen getroffen haben, hoffentlich. Ich wünsche es Ihnen.
Ja, haben Sie ja scheinbar nicht, wenn Sie 4 Trainer pro Saison brauchen, oder?
Vorher mit Sicherheit nicht. Das brauchen wir gar nicht festzuhalten. Das ist ja unstreitig. Das ist sicher, wobei Trainer immer natürlich nicht die Alleinschuldigen sind, sondern das sind ja auch die Kompetenzen der Spieler und die Kaderzusammenstellung, gehören da viele Dinge in den komplexen Prozess rein.
Dann 2 kleine Punkte, die ich mit Ihnen gerne noch zum Abschluss besprechen würde. Der eine Punkt, wann höre ich als Trainer selbst auf? Wann ziehe ich vielleicht selbst die Reißleine und sage, ich war jetzt lange genug dabei? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, in dem, was ich über Sie gelesen habe, dann haben Sie nach dem WM-Titel 2006 gesagt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Wie kriegt man das dann hin? Sie haben es geschafft. Haben Sie Tipps dafür für andere?
Ich habe es Gott sei Dank geschafft. Das war sicher auch ein bisschen glücklich. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Trainer da auch für sich eine klare Strategie im Kopf hat. Erstens ist es eine Sache von Energiehaushalt. Ich muss das einfach spüren, wenn ich nicht mehr diese absolute Feuer und Leidenschaft habe, ständig jeden Tag mit den Spielern diesen Verbesserungsprozess anzugehen. Aber noch wichtiger finde ich, dass man erkennen muss, wenn man Sachen in der Konsequenz, wie man vorher gehandelt hat, was Gerechtigkeit eines Kaders angeht, nicht mehr komplett bei sich ist und gerecht handelt. Kriterien, die es zu erkennen gilt, wann es Zeit ist, auch zu gehen.
Das wissen manche aber dann ja trotzdem nicht. Beispiel Jogi Löw, der einfach nicht merkt, wann eigentlich auch mal gut ist. Und das passiert ja auch in den unteren Ligen, wenn Trainer wirklich über viele, viele Jahre dabei sind. Also es ist wohl nicht so leicht, das zu erkennen. Sie haben es geschafft.
Ja, ich habe mich bemüht und es war Glück dabei und ich hatte großes... ich hatte mir eine klare Idee zurechtgelegt bis dahin und dann eine neue Idee in meinem Leben.
Also schadet ein Plan B im Hinterkopf auch nicht dabei, wenn man sein Leben so komplett dann ändert.
Wann man in seinem Leben noch was anderes auch anfangen will.
Und das letzte Stichwort, weil ich selbst als Trainer arbeite und das neulich auch erstmals in mein Trainingsrepertoire mit aufgenommen habe, würde mich da auch Ihre Meinung interessieren, nämlich Neuroathletiktraining. Das dient ja dazu, sagen die Neuroathletik-Coaches, um unter anderem jetzt auch für uns Fußballer das periphere Sehen dann auf dem Platz zu verbessern. Das Gehirn und das Nervensystem werden stimuliert über die Übungen. Der Körper soll, aus dem Körper soll halt weiteres Potenzial herausgelockt werden. Das funktioniert über die Übungen des Auges. Hatten Sie da auch schon Erfahrung? Haben Sie das in Ihre Trainingsarbeit mit reingenommen oder noch nicht?
Doch, auf jeden Fall. Und ich bin auch ein Fan davon. Ich finde diese Entwicklung gut, dass sie immer wieder auch ein Baustein von komplexem Training ist. Trotzdem ist das, was am nächsten am Spiel ist, das Authentischste ist, eben entsprechend in den Räumen nah am Spiel zu trainieren. Das andere sind in meinen Vorstellungen immer wichtige, hinführende Dinge. Aber noch wichtiger ist, dass es eben dann auch immer wieder klare Schwerpunkte gibt, in der, wie ich authentisch nah in den Räumen mit dem Ball am Fuß die Entscheidungsprozesse trainiere in Richtung gegnerisches Tor.
Auf jeden Fall, das geht jetzt in dieser Corona-Phase zumindest für meine Mannschaft nicht. Ich trainiere eine Frauenmannschaft in der Schweiz in der zweiten Liga und habe da eben dann zum Beispiel mir eine Übung von den Neuroathletiktrainern rausgesucht, die so aussieht, dass man zwei Hütchen hat und zwischen diesen zwei Hütchen eine Acht erst geht, nachher läuft und die Augen haben irgendwie 3-4 Meter davon entfernt in der Mitte, quasi in der verlängerten Mitte liegt ein Ball. Und die müssen nur mit den Augen diesen Ball fixieren.
Ja.
Egal, wo sie sind, wo sie gerade die Acht machen, ob an dem einen Hütchen in der Mitte oder an einem anderen, die Augen dürfen nur auf diesen Ball gerichtet sein. Geht natürlich dann auch in die Richtung, dass man irgendwann weiß, wenn man auf dem Platz unterwegs ist, am Dribbeln und ich sehe dann doch irgendwie vielleicht im Augenwinkel, aha, da ist eine Mitspielerin von mir, die dann besser positioniert ist.
Gleichgewichtsfähigkeit und Orientierungsfähigkeit und peripher am Sehen. Ich finde diese Dinge alles sehr gut und wichtig. Und gerade jetzt, wenn ich ergänzendes Training in der Corona-Zeit machen muss, sind das klasse Ideen. Auch sonst sind es klasse Ideen. Die Abwechslung ist entscheidend. Dann wieder in die normalen Spielphasenformen reinzugehen, auf dem Platz, in den Räumen, dann mal wieder rauszugehen in diese Form. Ich finde diese Wechsel so elementar wichtig, weil die Wechsel sind auch ständig samstags um 3:30 im Spiel.
Das stimmt. Und wenn Sie sagen, die Abwechslung ist entscheidend, dann trifft das auch auf diesen Podcast zu, denn ein ganz klassisches, abwechslungsreiches Element am Ende jedes Interviews bei Im Kopf des Trainers ist das Fußballquiz. Oh. Und zwar hat sich das 2021 etwas geändert. Herr Peters, ich habe Fragen für Sie vorbereitet, die sehr leicht sind. Aber in 2021 besteht die Besonderheit darin, dass Sie nicht die richtige Antwort geben dürfen, sondern falsch antworten müssen. Aber die Antwort muss plausibel sein. Also Beispiel, wenn ich Sie frage, wer ist aktuell deutscher Fußballmeister, dann dürfen Sie nicht zum Beispiel die SG Ober-Erlenbach nennen, für die ich früher mal gespielt habe, weil die spielen ja nur in der Verbandsliga oder haben damals gespielt, sondern müssen eine Mannschaft nennen, die theoretisch wirklich deutscher Meister werden könnte.
Ja.
Weil sonst könnte man ja immer irgendwas Falsches sagen, was damit gar nicht im Kontext steht. Die erste Frage gibt einen Punkt, die zweite zwei, die dritte drei und so weiter. Also so viele Fragen wie möglich beantworten ist das Ziel. 90 Sekunden haben Sie Zeit. Und auf Platz 1 steht in diesem Jahr Eckhard Krautzun, der hat 41 Punkte geholt. Die Latte ist schon ziemlich hochgelegt. Wir haben über Druck gesprochen vorher, ja. So kurz vor dem Wettkampf, wie fühlt es sich an für Sie, der Druck?
Immens. Ich bin total fokussiert. Mal gucken, ob das auch mein Ding ist.
Wunderbar. Dann probieren wir es einfach, wie druckresistent Sie beim Fußballquiz von Im Kopf des Trainers sind. Die Zeit startet. Der Regisseur nimmt die Zeit, sobald ich mit der ersten Frage loslege. In welcher Stadt spielt der HSV denn Fußball?
In Kiel.
Richtig. Weil der HSV so lange in der Bundesliga spielte, wurde er immer mit welchem Tier verglichen?
Mit dem Elefanten.
Richtig. Franz Beckenbauer kickte auch mal für den Hamburger SV. Welchen majestätischen Spitznamen hat Beckenbauer?
König.
Richtig. Wie heißt dieser Podcast?
Im Gehirn des Übungsleiters.
Sehr gut, richtig. In St. Louis arbeiten Sie mit einem deutschen Sportdirektor zusammen. Der Vorname ist Lutz. Der Nachname klingt wie ein Küchengerät. Also Lutz?
Topfmeister.
Richtig. Sie haben zu Mainzer Zeiten mal bei Kloppo hospitiert. Welchen englischen Verein trainiert Jürgen Klopp aktuell?
Ein Vorort von Manchester.
Richtig. Cristiano Ronaldo wird auch CR7 genannt. Wofür steht das 7 in CR7?
Für seine Kopfgröße.
Richtig. Ex-Teamchef Rudi Völler sagte mal, zu 50% stehen wir im Viertelfinale, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Völlers Spitzname klingt wie eine alte Verwandte. Wie lautet dieser Spitzname?
Rosi.
Verwandtschaftsgrad fehlt noch? Rosi?
Die Cousine.
Richtig, Cousine Rosi. Stopp. Wunderbar. So haben Sie doch... Haben Sie alles richtig? Ja, mal gucken. Ja, also Tante Käthe ist sein Spitzname. Also ist es schwerer, falsch zu antworten? Ja, war das so bei Ihnen?
Ja. Cousine, die habe ich länger dran rumgebaggert.
Egal, war gerade eben noch in der Zeit. Also Cousine Rosi war richtig, das sind 8 Punkte. Cristiano Ronaldo mit der 7 war richtig, also normal steht es für die Trikotnummer, aber Sie dürfen ja nicht richtig antworten, dann sind wir bei 15 Punkten. Jürgen Klopp hat einen Verein bei Manchester, ja, Liverpool wäre eigentlich richtig, dann sind wir schon bei 21 Punkten. Lutz Pfannenstiel heißt er eigentlich, ja, Sie haben ein anderes Küchengerät genannt, richtig. Der Podcast war auch richtig. Uiuiui, das sind viele Punkte. Podcast 30. Franz Beckenbauer wird eigentlich Kaiser genannt. Da haben Sie König gesagt, auch richtig. 33. Der HSV wurde als Dino bezeichnet, als Bundesliga-Dino. Da haben Sie auch eine richtig schöne falsche Antwort gegeben. Sind 35. Und in welcher Stadt spielt der HSV Fußball? In Hamburg wäre die richtige, aber auch da haben Sie eine richtig schöne falsche Antwort gegeben. Also, das macht ziemlich viele Punkte. 36 Punkte, Herr Peters. Platz 2 noch vor Sandro Schwarz. Den haben Sie überholt. Ja. Trainer von Dynamo Moskau, früher Mainz 05. Der ist auf Platz 3. Ja. Sie haben sich dazwischen geschoben. Silber, das heißt immer nach den Wettkämpfen, wie fühlt sich's an? Platz 2 bisher.
Sehr gut, sehr gut. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr gut, wunderbar. Dann Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Peters, dass wir Ihnen in den Kopf des Trainers schauen durften. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, die letzten zwei Folgen mit Ihnen. Alles Gute für Ihren Job in den USA beim Aufbau der Akademie. Toi, toi, toi. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Danke für das Interview und bis bald.
Herzlichen Dank. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de